Dann kommen wir zum Wort Gottes. Heute noch einige Verse aus 1. Mose 1, nämlich die Verse 26 bis 28. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, und als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf Erden regen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, mit dem heutigen Sonntag beginne ich eine neue Predigtreihe über die biblische Heilsgeschichte. Wir beginnen ganz naheliegend mit dem ersten Kapitel der Bibel und werden irgendwann, so Gott will, beim letzten ankommen, wenn nicht vorher unser Herr Jesus wiederkommen sollte. Diese Predigtreihe wird, auch wenn wir nicht jeden Vers und jedes Kapitel einzeln genauer unter die Lupe nehmen, naturgemäß etwas länger werden. Wir werden sie da und dort in den Festzeiten oder durch Predigten zu aktuellen Themen unterbrechen. Es wird also eine spannende Sache werden, wer schneller sein wird, wir mit der Predigtreihe oder der Herr mit der Wiederkunft und der Entrückung. Fangen wir aber heute ganz entspannt an mit 1. Mose 1. Und das passt ganz hervorragend zum Erntedenkfest, das wir heute feiern. Denn wir sehen, wie im Schöpfungsbericht, wie wunderbar Gott alles für uns bereitet hat. Deshalb auch das Thema der Predigt, Gottes wunderbare Fürsorge. Er hat eine üppige Natur geschaffen, die uns mit allem versorgt, was wir zum Leben benötigen. Wir sehen hier wunderschöne Reisfelder in Vietnam, was Gott da alles wachsen lässt, Kornblumen im Getreidefeld. Und so versorgt er uns mit den verschiedenen Arten von Getreide. Dazu kommt das Gemüse aller Art und das Obst darf am Ende auch nicht fehlen. Was aber fehlt bei den Lebensmitteln im Garten Eden? Was bei uns häufiger auf dem Tisch stehen könnte? Fleisch. Im Garten Eden gab es keinen Tod. Und deshalb wurden dort auch keine Tiere getötet und gegessen. Auch die Tiere selbst, auch der Löwe, den wir da links im Bild liegend sehen, waren damals alles Pflanzenfresser. Aber diese herrliche Natur hat es nicht immer gegeben. All dies wurde von Gott geschaffen, und zwar für uns. Da sehen wir, deshalb haben wir auch einige Verse vom sogenannten zweiten Schöpfungsbericht, Kapitel 2, gleich noch mit dazugenommen als Lesung gehört. Da ist ja das Auffällige, dass Gott zuerst den Menschen schafft. Die Bibelkritiker kommen dann gleich und sagen, ah, da sieht man, Bibel widerspricht sich, alles Quatsch. Die beiden Schöpfungsberichte beantworten zwei verschiedene Fragen. Der erste Schöpfungsbericht beantwortet die Frage, wie hat Gott die Erde geschaffen? Und der zweite Schöpfungsbericht beantwortet die Frage, wozu hat er die Erde geschaffen? Und deshalb steht da der Mensch am Anfang. Gott macht den Menschen, stellt den auf die Seite, quasi mal ins Regal, und schafft dann den Lebensraum für den Menschen. Und damit macht der zweite Schöpfungsbericht in besonderer Weise deutlich, all dieser ganze, diese ganze Erde mit all dieser Natur und allem drum und dran, das ist nur für uns geschaffen. Und dann setzt Gott am Schluss den Menschen in diesen Garten Eden, in dieses Paradies hinein. So schuf er, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Der Anfang, das ist der Ursprung, das Erste. Vorher war nichts. Nichts von dieser materiellen Welt. Johannes Calvin wies in seiner Auslegung zum Schöpfungsbericht darauf hin und sagte, Schaffen bezeichnet allemal, dass ein vorher nicht existierendes ins Dasein gerufen wird. Und er stellt fest, der hebräische Ausdruck für das Gestalten eines bereits vorhandenen Stoffes wird hier vermieden. Also das Hebräische hat da verschiedene Begriffe und es verwendet bewusst nicht den Begriff für das Gestalten von etwas, was schon da ist, sondern für etwas, das noch nicht existiert. Der Sinn ist ebenso Calvin weiter, die Welt ist aus nichts entstanden. Die Annahme einer ewigen, gestaltlosen Materie soll ausgeschlossen werden. Es wird nun auch in frommen Kreisen darüber spekuliert, ob es vor dem, was uns der Schöpfungsbericht mitteilt, schon anderes Leben, eine andere Gestalt der Erde gegeben habe. Ich weiß nicht, ob ihr da schon davon was mitgekriegt habt. Und dann wird munter drauf los spekuliert, was da alles vorher gewesen sein könnte. So spekuliert man, dass durch den Fall Satans Gottes ursprüngliche, erste, vollkommene Schöpfung zerstört worden wäre. Ihren Grund haben diese Spekulationen in Vers 2, denn da lesen wir, und die Erde war wüst und leer. Und die Fußnote in der Elberfelder Ausgabe sagt, dass statt war auch wurde übersetzt werden könnte. Die Erde wurde wüst und leer. Und tatsächlich kann das hebräische Wort, das da steht, beide Bedeutungen haben. Es kann sowohl die Bedeutung von sein haben und beschreibt dann einen Zustand oder die Bedeutung von werden und beschreibt dann ein Geschehen, eine Veränderung, eine Entwicklung. Im zweiten Fall wäre die Erde vor dem Anfang nicht wüst und leer gewesen, sondern erst geworden. Aber ganz wichtig, der hebräische Begriff sagt das nicht. Er schließt diese Möglichkeit nur nicht aus. Anders ist es schon mit der griechischen Übersetzung der Septuaginta, die sagt ganz eindeutig, die Erde war wüst und leer. Die griechische Übersetzung sagt ganz eindeutig, die Erde war wüst und leer. Und da steht im Griechischen eindeutig die Vergangenheitsform von sein und nicht von werden. Das Griechische ist präzise, das Hebräische ist so eine Eigenheit der hebräischen Sprache, die ist oft nicht so ganz präzise. Aber solche Spekulationen über ein Vorher erweisen sich auch sonst als Unsinn. Warum? Die Formulierung am Anfang sagt uns, dass jetzt vom Ersten die Rede ist, eben vom Anfang und nicht vom Zweiten oder vom Dritten. Wenn uns hier der Anfang der Erschaffung von Himmel und Erde berichtet wird, dann gab es vorher nichts anderes, nichts Materielles anderes. Und das bestätigt uns auch der weitere Schöpfungsbericht, denn der sagt uns, dass hier das Werden des gesamten materiellen Universums geschildert wird. Beim Einsetzen des Schöpfungsberichts gibt es bei genauer Betrachtung nichts. Genau das ist die Bedeutung der Aussage, die Erde war wüst und leer. Missverständlich ist der Begriff Erde, weil wir diesen Begriff mit unserem Globus, mit dem Erdball verbinden. Und das ist hier nicht zutreffend. Der Begriff Erde steht hier zunächst einmal für das Nichts, aus dem Gott heraus die Erde bildet. Die hebräische Formulierung für wüst und leer kennen wir als Fremdwort. Weiß einer, was da steht? Was wir als Fremdwort verwenden, tohu wabohu. Also wir sehen, wie breit die Bibel in ganz verschiedenen Begriffen in unser ganzes Alltagswesen hineingegangen ist, tohu wabohu. Aber wir bezeichnen damit einfach ein großes Chaos und Durcheinander. Also wenn da mal die Kinder ihr Zimmer nicht aufgeräumt haben, das Spielzeug von 3 Tagen kreuz und quer durcheinander, dann herrscht da ein großes tohu wabohu, sagen wir. Aber das ist nicht die eigentliche Bedeutung. Tohu ist die Wüste. Und was kennzeichnet eine Wüste aus? Dass da nichts wächst. Also eigentlich meint dieser Begriff nicht den wüsten Sand oder den wüsten Fels, sondern die Leere, das Nichts über dem wüsten Sand und dem wüsten Fels. Da ist nichts. Nichtig. Null und nichts. Und Bohu ist ebenfalls das Leere, wa ist das Hebräische und, tohu, wa, bohu, tohu und bohu, ja, nix und nochmal nix. Das steht da. Nix und nochmal nix. War am Anfang. Die Erde bestand nicht aus Chaos. Die Erde bestand aus nix. Sie war noch gar nicht im eigentlichen Sinne. Das bestätigt auch die griechische Übersetzung, die sagt, die Erde war unsichtbar. Unsichtbar. Da war nichts. Man konnte nichts sehen. Und zweitens, der zweite Begriff, unbereitet, ungeschaffen. Da war noch nichts. Was war? Das war zum einen die Finsternis über der Tiefe, dem Abyssos, dem Abgrund. Abyssos, verbindet das irgendjemand mit was? Offenbarung, interessant, dass das im Griechischen hier steht. Das ist der Abgrund, in dem die Dämonen aufbewahrt werden. Das ist das eine, was da ist, und der Geist Gottes über dem Wasser. Der Abyssos, der Aufbewahrungsort für die Dämonen, interessiert hier nicht mehr weiter, der kommt so nicht mehr vor. Und aus dem Wasser lässt Gott nun im Wesentlichen alles Weitere hervorgehen, mit Ausnahme des Lichts. Wo das Wasser herkam, sagt der biblische Schöpfungsbericht interessanterweise nichts. Und die Kommentare, die ich habe, sagen auch nichts dazu. Kann im Moment auch nichts mehr dazu sagen. Das ist auf einmal irgendwie da. In welcher Sinne auch immer, Gott schafft nun. Aber interessant ist, wie genau auch in dieser Feststellung der biblische Schöpfungsbericht und die wissenschaftliche Erkenntnis übereinstimmen. Am Anfang war das Wasser. Auch die Wissenschaft weiß, nur wo Wasser ist, kann es Leben geben. Und so schuf Gott aus dem Wasser beziehungsweise um das Wasser herum den Himmel und die Erde mitsamt den Pflanzen und Tieren. Zunächst schuf er am ersten Schöpfungstag, wer weiß es, was schuf Gott am ersten Schöpfungstag? Das Licht. Denn Finsternis passt nicht zu Gott. Gott ist Licht, sagt die Bibel, und in ihm ist keine Finsternis. Und deshalb ist das Erste, was Gott schafft, das Licht. Und Gott trennt das Licht von der Finsternis. Und ich denke, es geht hier um mehr als nur um die Unterscheidung von Tag und Nacht. Denn wir hatten gesehen, die Finsternis ist über dem Abyssos, dem Ort, in dem Gott die Dämonen wegsperrt. Und diesen Ort trennt Gott jetzt von dem, an dem er sein Werk beginnt. Denn wo Gott ist, da ist Licht. Wo Gott arbeitet, da ist Licht. Wo Gott nicht ist, da ist Finsternis. Im Wechsel von Tag und Nacht sehen wir allerdings die Wirklichkeit Satans und seiner Dämonen und ihren Einfluss auf diese Erde und Schöpfung von Anfang an. Licht und Finsternis sind zwar getrennt, aber doch beides Wirklichkeiten im Umfeld dieser Schöpfung. Und am Ende der Zeit wird der Abyssos, der Abgrund der Dämonen, laut Offenbarung 9, wieder aufgetan. Dem Engel mit der fünften Posaune wird der Schlüssel zum Abyssos gegeben und die Dämonen mit ihrem König, dem Verderber, werden über die Erde freigelassen. Und dann wird sich die Finsternis über die Erde ausbreiten und kein Licht mehr sein. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann, von der Jesus gesprochen hat. Und wir erleben in diesen Tagen schon, wie das in erschreckendem Maße geschieht. Gott zieht sich mehr und mehr von dieser Erde zurück und überlässt sie dem Wüten der Finsternis. Aber wo Gott ist, da ist Licht und keine Finsternis. Und deshalb lesen wir vom neuen Himmel und der neuen Erde, vom himmlischen Jerusalem, Offenbarung 21, Vers 25, und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden. Warum? Warum? Aber die Bibel sagt nicht Feind, interessant, denn Nacht wird nicht mehr sein. Nacht wird nicht mehr sein, interessant, gell? Denn vorher wurden Satan und seine Dämonen samt dem Tod und dem Hades in den Feuersee geworfen und damit dem zweiten Tod überantwortet. Der neue Himmel und die neue Erde werden ohne die allerwinzigste Spur von Bösem sein. Und deshalb gibt's dort keine Nacht mehr, sondern nur noch Tag. Sehen wir da den ganz unmittelbaren Zusammenhang mit dem Schöpfungsbericht mit Licht und Finsternis. Denn wegen der Nacht alleine, da hatte die Schwester Hock natürlich völlig recht, wegen der Nacht alleine braucht man ja die Tore nicht zu schließen, sondern wegen des Bösen, des Nachts sein Unwesen treibt. Da sehen wir, wie die Bibel ganz unmittelbar eben Licht mit dem Guten, mit dem Wesen Gottes verbindet und jede Form von Nacht und Finsternis mit dem Bösen. Und als erstes vertreibt Gott dieses Böse, trennt es, schiebt es auf die Seite und schafft Licht. Und dann am zweiten Schöpfungstag schafft er den Himmel. Er trennt das Wasser unten, aus dem die Erde wird, und das Wasser oben, das den Himmel bildet. Und dann die Erde geht aus dem Wasser hervor, das Wasser zieht sich zurück an die von ihm, von Gott bestimmten Orte, festes Land kommt hervor und im Wasser wie auf dem Land wachsen Pflanzen. Der dritte Schöpfungstag. Am vierten Tag schafft dann Gott interessanterweise erst Sonne, Mond und Sterne. Interessanterweise war das von Gott geschaffene Licht vorher schon da. Gott braucht die Sonne nicht. Die Sonne mit den übrigen Gestirnen, die wir da sehen, mit der alten Schöpfung, wird mit der alten Schöpfung wieder vergehen. Und kommen wir nochmal zum himmlischen Jerusalem, da ist nicht zappenduster, da scheint's taghell, aber die Sonne ist nicht mehr da. Wo kommt das Licht her? Offenbarung 21, 23. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Und ihre Lampe ist das Lamm. Das Lamm, Jesus, der Erlöser von Golgatha, ist das Licht, das das neue Jerusalem erleuchtet. Deshalb braucht es da keine Sonne mehr. Am fünften Tag schafft Gott dann die Wassertiere und dann, dazu gehören natürlich dann auch die Saurierarten, die sich da im Wasser miteinander tummeln, grässliche, gräuliche, riesige Monster, die es da gab. Und natürlich auch dann die Flugsaurier, die Flugtiere, erst die Wassertiere, dann die Flugtiere. Und da gehören die schönen Flamingos dazu und die unzähligen Schmetterlinge und Käfer und sonstige Insekten und die herrlichen Libellen, an denen wir uns freuen, eine wunderbare Vielfalt und Farbenpracht. All das hat Gott geschaffen, damit wir in einer wunderschönen, herrlichen, farbigen, musikalischen Welt leben. Und dann am sechsten Tag die Landtiere. Aber einer fehlt jetzt noch. Was schuf Gott am sechsten Schöpfungstag noch? Uns, den Menschen. Da kam dann noch der Adam dazu, den wir hier ganz friedlich neben dem Löwen sitzen sehen und später natürlich die Eva. Und Adam und Eva, uns Menschen, schuf Gott nun auf ganz einzigartige Weise. Wir lesen sonst in der Bibel bei den vorausgehenden Schöpfungsakten immer und Gott sprach, es werde. Es sammle sich, es errege sich, die Erde bringe hervor. Aber jetzt, wo es um unsere Erschaffung geht, da lesen wir und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Vorher setzt Gott durch sein machtvolles Wort Schöpfungsprozesse in Gang. Aber er selber bleibt gewissermaßen auf seinem himmlischen Thron sitzen. Aber jetzt krempelt er, im Bild gesprochen, die Ärmel hoch und legt selber Hand an. Lasst uns Menschen machen. Und die ganze göttliche Dreieinigkeit ist da am Werk. Lasst uns, da sagt Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Schon das erste Kapitel der Bibel bezeugt uns dem Grundsatz nach die Dreieinigkeit Gottes, auch noch nicht in der, wenn nicht in der differenzierten Unterscheidung von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Aber dem Grundsatz nach sehen wir, die ganze göttliche Dreieinigkeit ist an unserer Erschaffung persönlich, direkt, unmittelbar, handgreiflich beteiligt. Aber dann sagt die Bibel über unsere Erschaffung noch mehr. Ein Bild, das uns gleich sei. Wir Menschen sind nicht nur persönlich von Gott geschaffen, wir sind auch wie Gott geschaffen. Wir heben uns damit total von der übrigen Schöpfung ab. Nun haben Menschen viel darüber gerätselt, wie denn wir kleine, mickrige, unscheinbare Staubkörner auf dieser Erde dem ewigen, allmächtigen Gott gleich sein könnten. Der hebräische Begriff für Bild bezeichnet ein plastisches oder auch ein gemaltes Bild, also was ein Bildhauer oder ein Maler herstellt, von etwas im Gegensatz zur Wirklichkeit. Ich will es an einem Beispiel, an einem Bild zeigen. Da sehen wir ein Bild von einem Tiger. Aber das ist kein Tiger. Das ist nur ein Bild von einem Tiger. Genau darum geht's, ja? Das ist der Unterschied von der Wirklichkeit. Das Vieh da vorne hat keine wirklichen Zähne. Das ist nur Licht an die Wand geworfen, ja? Oder wenn ein Pferdeliebhaber eine Broseplastik von einem Pferd auf seiner Kommode stehen hat, dann sieht das Ding aus wie ein Pferd. Jeder Mensch weiß, der da hinguckt, das ist ein Pferd. Als Bild, als Standbild, Statue. Aber es ist kein Pferd, ja, seinem Wesen nach, sondern ein brosenes Abbild eines Pferdes. Genau das sagt der hebräische Begriff für Bild. Gott schafft uns nicht als kleine Götter. Er schafft uns mit manchen Merkmalen, die ihm entsprechen. Und da sieht man, da ist was Göttliches an uns, was Besonderes. Und doch sind wir ganz anderen Wesens als Gott selber, so wie eben so ein Brosepferd ganz anders ist als ein echtes Pferd. Und der zweite hebräische Begriff, der in der Regel wiedergegeben wird, mit uns ähnlich, ist eigentlich ebenfalls ein Hauptwort und hat nochmal die gleiche Bedeutung, Abbildung, Nachbildung. Ganz typisch fürs Hebräische, das Hebräische sagt das Gleiche oft mit zwei, drei verschiedenen Worten, die aber bedeutungsgleich sind. Die nichts Zusätzliches sagen, sondern die nur das einmal Gesagte noch ein zweites oder drittes Mal wiederholen und betonen. Also wir sind ein Abbild. Die Übersetzung Martin Luthers, ein Bild, das uns gleich sei, die ist da etwas missverständlich, denn gleich meint in unserem Sprachgebrauch normalerweise eine wesensmäßige Gleichheit. Ich versuche es nochmal zu veranschaulichen. Greif mal kurz hinter mich. Da seht ihr das Modell einer schönen Corvette C1. Dieses schöne Modellauto habe ich von einem lieben Glaubensbruder mal geschenkt bekommen, ein Modell 1:24 von einem schönen Sportwagen. Dieses Modell sieht zwar aus wie das Original, aber es ist kein echtes Auto, es ist nur ein Abbild. Das ist nicht wesensmäßig gleich, denn die echte Corvette, die hätte da einen Motor drin, die gab es mit einem schönen 5,3 Liter V8 Motor mit 360 PS. Aber da sind definitiv keine 360 PS drin, ja? So schön das Teil auch aussieht. Und so ist es auch bei uns Menschen. Wir sind Abbilder Gottes. Aber da ist eben nicht wesensmäßig Gott drin. Da sind keine 360 PS drin, ja? Das ist bei Jesus ganz anders. Bei Jesus lesen wir Kolosser 2, Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wenn wir es nochmal im Bild der Corvette sagen wollten, bei Jesus sind die ganzen 360 PS wirklich und leibhaftig drin, ja? Natürlich noch viel mehr. Aber wir sind nicht wesensgleich mit dem Vater, wir sind nur Modelle, Nachbauten, keine Götter. Auch keine Minigötter, Nachbildungen Gottes aus Fleisch und Blut. Aber inwiefern kann denn nun gesagt werden, dass wir Abbild Gottes und Gott vergleichbar sind? Weil die Bibel das nicht sagt, gibt es darüber verschiedene Vermutungen. Die Reformatoren haben alle gemeint, im Wesentlichen bestünde die Gottebenbildlichkeit des Menschen in seiner rechtschaffenen Gerechtigkeit und Heiligkeit, seiner Vollkommenheit der ganzen Natur. Adam war mit rechter Einsicht ausgestattet. All das waren gerade Formulierungen von Calvin. Aber da wage ich dem lieben Calvin zu widersprechen. Warum? Wären Adam und Eva so vollkommen in ihrer ganzen Natur gewesen, rechtschaffen, Gerechtigkeit, Heiligkeit, rechte Erkenntnis und Einsicht, dann hätten die beiden doch wohl kaum gesündigt. Dann hätten sie von ganzem Herzen ihrem himmlischen Vater vertraut und wären wir heute, würden alle noch miteinander nicht in der Eichenauer Kirche sitzen, sondern wären noch im Garten Eden beieinander. Nein, unsere Entsprechung zu Gott besteht vielmehr darin, dass wir wie Gott Verstand und Moral haben. Das unterscheidet uns ja von den Tieren. Wir sind schöpferisch und kreativ, wie man am Erntealtar sieht. Und vor allem, wir können über uns selbst und über unser Sein nachdenken. Tiere haben auch Gefühle, Tiere haben auch eine Seele, zumindest die höheren Tiere, hatten wir schon mal im Zusammenhang einer Predigt festgestellt. Aber Tiere denken nicht nach über das Woher, das Wozu und das Wohin ihres Lebens. Und deshalb bestatten Tiere ihre Toten nicht. Und das hebt den Menschen in einzigartiger Weise aus der Tierwelt heraus. Und indem der Mensch seine Toten bestattet, bezeugt doch, mit diesem Leben ist nicht alles aus. Eine Bestattung macht nur Sinn, wenn man den Verstorbenen für die neue Welt ordentlich in die Erde legt. Es gibt dann danach, und das ist ja auch der Sinn von Grabbeigaben. Und ich habe noch mal bei der Vorbereitung geguckt, tatsächlich Grabbeigaben findet man schon in den ältesten Gräbern, die angeblich 12.000, 13.000 Jahre und noch älter sind. Und so hat etwa ein chinesischer Kaiser um 200 vor Christus eine ganze Armee aus 8000 Tonsoldaten, überlebensgroß, die sind glaube ich alle 2 Meter etwa, mit Pferden und Kriegswagen in sein riesiges Grab sich mit reingeben lassen. Der dachte, ich will auch im Jenseits, im nächsten Leben eine starke Armee haben und ein mächtiger Herrscher sein. Da will ich nicht mit leeren Händen aufkreuzen. Und so sehen wir, es zeichnet den Menschen von jeher aus, dass er weiß, es gibt ein Leben, das weitergeht. Es ist hier nicht alles aus. Denn Gott hat uns zur Ewigkeit geschaffen. Und da steckt als Grundwissen selbst im gottlosesten Menschen irgendwo noch mit drin. Gott hat uns geschaffen, damit wir heute und in Ewigkeit Gemeinschaft mit ihm haben. Und deshalb ging er regelmäßig mit Adam und Eva im Garten Eden spazieren und unterhielt sich mit ihnen. Das hat ihm Freude gemacht, dazu hat er die geschaffen, damit er mit denen spazieren gehen kann, die anschauen kann, sich mit ihnen unterhalten kann. Das war ihre Berufung, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist unsere Berufung, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und deshalb ist Gott in Jesus Mensch geworden, im Stall von Bethlehem, um bei uns zu sein, um diese verloren gegangene Gemeinschaft wiederherzustellen und uns aus der Finsternis, aus dem Bösen zu erlösen. Und deshalb ist Jesus vorausgegangen, um uns eine Wohnung zu bereiten im Himmel, damit wir einmal ewig bei ihm sein können in seiner himmlischen Welt, im neuen Jerusalem. Jeden von uns will er dabei haben. Und deshalb lädt Jesus auch jeden von uns ein. Er sagt, vertrau mir doch dein Leben an. Ich vergebe dir deine Sünde, ich erfülle dich mit meinem Heiligen Geist, ich fasse dich bei der Hand und ich begleite dich. Und wenn Krankheit und andere schlimme Dinge dein Leben bedrohen, hab keine Angst, ich bin bei dir. Von allen Seiten umgebe ich dich und bring dich sicher ans Ziel. Und eines Tages wird's nichts Böses mehr geben. Keine Trauer, keine Tränen. Und wir werden in unvorstellbarer Herrlichkeit beieinander sein. Wir und Jesus. Für immer. Und dass doch jeder von uns dann auch mit dabei ist. Amen.